Die 9. Episode unseres Podcasts Gestohlene Jugend beschäftigt sich mit den sozialen und psychischen Auswirkungen von Gefängnis und Folter auf palästinensische Kinder. Willkommen zu Gestohlene Kindheit, einem Podcast, der auf dem Buch Stolen Youth von Catherine Cook basiert. Cook schildert in ihrem Werk eindringlich die Realität palästinensischer Kindergerichte und Gefängnisse und zeigt, wie systematisch das zionistische Regime dabei gegen internationales Kinderrecht und grundlegende Menschenrechte verstößt. Sie argumentiert, dass die gezielten Verhaftungen, Folterungen und Inhaftierungen wehrloser palästinensischer Kinder nicht zufällig oder aus Versehen geschehen. Sie sind Teil einer bewussten Strategie der Besatzung. Ziel sei es, bereits im Kindesalter jeden Funken von Widerstand zu ersticken, damit diese Kinder später nicht zu aktiven Kämpfern der palästinensischen Befreiungsbewegung werden. In dieser 9. Episode richten wir unseren Blick auf die psychischen und sozialen Folgen, die die Inhaftierung und Misshandlung für diese Kinder mit sich bringt. Wie erleben palästinensische Kinder ihre Gefangenschaft? Wie verarbeiten sie Folter, Isolation und Erniedrigung? Und wie beeinflusst diese traumatische Erfahrung ihr späteres Leben, ihre Entwicklung und ihr Verhältnis zur Welt? Lasst uns ohne Umschweife einsteigen in Episode 9 von Gestohlene Jugend, mit der Hoffnung, dass auch diese Folge euch ebenso bewegt wie die vorherigen. M.A. zum Zeitpunkt der Aufnahme im Jahr 2003, 27 Jahre alt, wurde 1991 im Alter von nur 15 Jahren verhaftet. Der Vorwurf: Steine werfen. 3 Jahre verbrachte er in israelischer Haft. Er sagte: Die Inhaftierung hatte schwerwiegende soziale und psychische Auswirkungen auf mein Leben. Ich bin depressiv geworden und habe das Vertrauen in andere Menschen verloren. Das hat meine Beziehungen zu meinem Umfeld massiv beeinträchtigt. Ich kann keine Arbeit annehmen, weil ich jederzeit erneut verhaftet werden könnte. Die vielen Folterungen haben bei mir körperliche Schäden hinterlassen. M.O. im Jahr 2003, 31 Jahre alt, wurde 1987 mit 15 Jahren festgenommen, wegen des Vorwurfs, politische Parolen an Wände geschrieben zu haben. Ich brauchte Hilfe, um überhaupt wieder in die Schule und ins Klassenzimmer zurückzukehren. Diese Zeit war eine extrem harte Erfahrung für mich. Noch lange nach der Haft litt ich an Depressionen und einem völligen Verlust des Selbstvertrauens. Durch die ständigen Schläge hatte ich andauernde Kopfschmerzen. Nach einer medizinischen Behandlung wurden diese Schmerzen etwas besser. M.Z., ebenfalls 31 Jahre alt, im Jahr 2003, wurde im Alter von 16 Jahren verhaftet. Der Vorwurf: Steine werfen bei einer Demonstration. 22 Monate war er inhaftiert. Die Bilder meiner Festnahme habe ich bis heute vor Augen. Dennoch hat diese Zeit meinen Charakter gestärkt, aber ich litt unter Schlaflosigkeit und zog mich zunehmend zurück. Dies sind nur einige wenige Beispiele von tausenden palästinensischen Kindern und Jugendlichen, die nach ihrer Haft mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen hatten. Nahezu alle palästinensischen Minderjährigen, die in israelischen Gefängnissen oder Haftzentren gefangen gehalten werden, sind ab dem Moment ihrer Festnahme extremen Formen von Gewalt und Misshandlung ausgesetzt. Systematische physische und psychische Folter gehört zu den Standardmethoden. Diese Folterungen sind nicht als Einzelfälle zu verstehen, sondern als integraler Bestandteil eines umfassenden Systems sozialer Gewalt. Eine Gewalt, die weit über körperliche Schmerzen hinausgeht. Sie hinterlässt tiefe seelische Wunden und stiftet ein Klima permanenter Angst. Wenn Kinder inhaftiert und gefoltert werden, befinden sie sich in einer besonders sensiblen Phase ihrer kognitiven und körperlichen Entwicklung. Gerade in dieser Lebensphase sind sie besonders anfällig für kurz- und langfristige Schäden. Aufgrund ihres verletzlichen psychischen Zustands während der Verhöre neigen palästinensische Kinder dazu, schneller als Erwachsene Geständnisse abzulegen. Daher sind die physischen Strafen, die sie erleiden, mitunter weniger intensiv als bei Erwachsenen. Doch die Grausamkeit, der sie bei ihrer Festnahme und während der Verhöre ausgesetzt sind, hinterlässt tiefe und dauerhafte Spuren. Die Folgen von Gefängnis und Folter reichen weit über die Haftzeit hinaus. Sie können gravierende Störungen in der schulischen Bildung, den sozialen Beziehungen, bei Entscheidungen und in vielen weiteren Lebensbereichen der Kinder verursachen. Um das Ausmaß dieser Erfahrungen wirklich zu verstehen, muss man sie im gesellschaftlichen Kontext der palästinensischen Gemeinschaft betrachten. Zunächst ist festzuhalten, alle palästinensischen Kinder wachsen unter einem Besatzungsregime auf. Das bedeutet, sie erleben von klein auf permanente militärische Übergriffe. Aus diesem Grund zählen Kinder zu den am stärksten betroffenen Opfern. Und die israelische Armee nimmt sie weiterhin gezielt ins Visier. Das palästinensische Volk lebt seit Jahrzehnten unter Besatzung und unter dem psychischen Dauerdruck, der damit einhergeht. Der angesammelte Druck dieser kollektiven Erfahrung beeinflusst grundlegend die Beziehung zwischen inhaftierten Kindern, ihren Familien und der gesamten Gesellschaft. Gleichzeitig muss man verstehen, dass die palästinensische Gesellschaft zwar keineswegs homogen ist, jedoch stark durch familiäre und lokale Bindungen geprägt wird. Ein weiteres zentrales Merkmal ist der tief verwurzelte Glaube der Palästinenser an ihre Ideale und Überzeugungen. Dieser Glaube prägt das gesellschaftliche Leben maßgeblich. Die Familie bildet das soziale Zentrum. Das Wohl der Gemeinschaft steht über dem des Einzelnen. Dieses kollektive Verantwortungsgefühl bedeutet, dass das Leid eines Einzelnen von allen mitgetragen wird. Religion und Nationalbewusstsein zählen zu den wichtigsten Quellen für die Geduld und Widerstandsfähigkeit des palästinensischen Volkes. Diese kulturelle Grundlage hat großen Einfluss darauf, wie Kinder auf die psychischen Belastungen von Haft und Gewalt reagieren. Ein weiterer Aspekt ist, dass der soziale und politische Kontext der Inhaftierung bestimmte psychologische Auswirkungen abmildern kann. So führte die erste Intifada dazu, dass das Besatzungsregime große Teile der palästinensischen Bevölkerung einsperrte. Innerhalb der Gefängnisse bildeten sich infolgedessen stabile soziale Netzwerke. Diese Netzwerke förderten politische Bildung und organisierten gemeinschaftliche sportliche Aktivitäten. Ihre Existenz stärkte nicht nur den Zusammenhalt unter den Gefangenen, sondern erleichterte vielen auch die Wiedereingliederung nach ihrer Freilassung. Darüber hinaus veränderte die erste Intifada grundlegend das gesellschaftliche Bild vom Kind. Kinder wurden nun als aktive Teilnehmer im nationalen Befreiungskampf wahrgenommen, eine Rolle, die ihnen vorher weder sozial noch politisch zugestanden wurde. Laut der American Psychological Association gehört Inhaftierung und Folter zu den extremsten und psychisch schlimmsten Erfahrungen, die ein Mensch durchleben kann, weit außerhalb des normalen menschlichen Erfahrungshorizonts. All diese traumatischen Auswirkungen treffen palästinensische Kinder mit voller Härte. Das angebliche Ziel der Folter ist es, Informationen oder Geständnisse zu erzwingen. Doch in Wirklichkeit geht es darum, die Identität und Persönlichkeit des Opfers gezielt zu zerstören, als Teil einer politischen Strategie. Die israelische Armee ist sich der politischen Funktion von Kindheitsfolter vollkommen bewusst. Darüber hinaus kann Folter als ein Mittel verstanden werden, um durch Angst und Druck soziale Kontrolle zu erlangen. Indem Kinder ins Visier genommen werden, zielt die israelische Besatzung auf die Zerstörung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der inneren Widerstandskraft und der zukünftigen Führungsschicht Palästinas. Das Leid der gefolterten Person bleibt dabei nicht auf das Individuum beschränkt. Auch Familie, Nachbarschaft, Freundeskreis und das weitere Umfeld sind betroffen. Durch die gezielte Inhaftierung und Misshandlung von Kindern greift das zionistische Regime das symbolische Zukunftsbild der palästinensischen Gesellschaft an. In zahlreichen Interviews mit betroffenen Kindern berichten viele davon, dass israelische Soldaten während der Folteraktionen laut ihre Ziele herausbrüllten. DJ, im Jahr 2003, 35 Jahre alt, wurde seit seinem 14. Lebensjahr 5-mal festgenommen. Er sagt: "Diese Erfahrung ist unvorstellbar. Die Gefängniswärter schrien immer wieder, sie wollen meine Seele brechen." Ein anderes Kind berichtet: "Ziel der Israelis ist es, uns zu deprimieren und unseren Nationalstolz zu vernichten." Ein drittes sagt: "Sie wollten meine inneren Überzeugungen erschüttern und mir das Vertrauen in mich selbst und in anderen nehmen." Ein weiteres Kind erzählt: "Die Israelis sagten offen, ihr Ziel sei es, uns Kinder zu verängstigen, um uns davon abzuhalten, an der Intifada teilzunehmen oder unsere Schulbildung fortzusetzen." Diese Aussagen spiegeln die bewussten Drohungen und Absichten jener wider, die für ihre Verhaftung und Inhaftierung verantwortlich waren. Zahlreiche Studien bringen die Erfahrung von Folter mit einer Vielzahl schwerwiegender psychischer Folgen in Verbindung. Dazu zählen psychische Störungen wie posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, Depressionen, Angstzustände, antisoziales Verhalten sowie unspezifische körperliche Beschwerden. Die posttraumatische Belastungsstörung, auf Englisch Post-Traumatic Stress Disorder, gilt mittlerweile als eine eigenständige Diagnose in der psychologischen Klassifikation. Ihre Symptome sind vielschichtig und mitunter kaum heilbar. Zu den häufigsten Folgen von Inhaftierung und Folter gehören Schlafstörungen, Albträume, Gedächtnisverlust, Konzentrationsprobleme, Schuldgefühle, ein geschwächtes Selbstwertgefühl, Identitätsveränderungen und in manchen Fällen auch Psychosen. Weitere Auswirkungen sind chronische Erschöpfung, emotionale Instabilität, sozialer Rückzug sowie psychosomatische Beschwerden wie Kopf- und Magenschmerzen. Ein typisches Muster ist der gestörte Schlafrhythmus. Viele Überlebende erleben die Folter in ihren Träumen immer wieder, in Szenarien, in denen sie fliehen wollen, aber sich nicht schützen können. Auch bestimmte Sinneseindrücke können traumatische Erinnerungen plötzlich wieder aktivieren. Untersuchungen in den besetzten palästinensischen Gebieten zeigen eine besonders hohe Prävalenz dieser psychischen Erkrankung. So erfüllten etwa 50% der Männer, die während der ersten Intifada verletzt wurden, alle diagnostischen Kriterien einer PTBS. Eine weitere Studie unter mehreren hundert ehemaligen politischen Gefangenen aus dem Gazastreifen ergab, dass die Mehrheit unter belastenden Erinnerungen litt und fast die Hälfte über wiederkehrende Albträume berichtete. Besonders betroffen waren diejenigen, die unter chemischer oder elektrischer Folter gelitten hatten, mit Symptomen wie aufdringlichen Gedanken, emotionaler Taubheit und sozialem Rückzug. Wichtig ist dabei zu verstehen, diese Reaktionen sind nicht krankhaft oder ungewöhnlich. Vielmehr hat das politische Umfeld, in dem diese Menschen leben müssen, psychische Belastung zu einem Dauerzustand gemacht. Berücksichtigt man all diese Auswirkungen auf palästinensische Kinder und Jugendliche, wird deutlich: Diese Erlebnisse entreißen sie ihrer Kindheit und kapitulieren sie in eine Welt der Erwachsenen, auf die sie nicht vorbereitet sind. Thank you. Palästinensische Kinder wachsen in einem Umfeld chronischer Gewalt und ständiger Bedrohung auf. Es ist daher wenig überraschend, dass bei ihnen häufig psychische Probleme auftreten, die direkt mit diesen Bedingungen in Verbindung stehen. Schon in jungen Jahren sind sie nicht nur einmal, sondern immer wieder traumatischen Ereignissen oder Situationen akuter Panik ausgesetzt. Ereignisse, die anderswo als extrem und völlig abnormal gelten würden, wie etwa Schusswechsel bewaffneter Kräfte, gehören für palästinensische Kinder längst zum Alltag. Bereits in den 1980er Jahren, also noch vor der ersten Intifada, wurde eine Studie durchgeführt, die auf den Berichten palästinensischer Mütter basierte. Diese Untersuchung ergab, dass Kinder, die häufiger traumatische Erfahrungen gemacht hatten, verstärkt Anzeichen von Aggressivität, Rückzug, Angstzuständen und verschiedenen Sorgen und Ängsten zeigten. Doch später kam es zu einer interessanten Entwicklung. In Interviews mit palästinensischen Kindern im Alter von 9 bis 16 Jahren aus Gaza, die während der ersten Intifada geführt wurden, wurde das westliche Konzept eines Zusammenhangs zwischen Stress und einem Rückgang des Selbstwertgefühls in Frage gestellt. Tatsächlich stellte sich heraus, dass trotz hoher Werte von Angst und Depression inmitten der Gewalt die Selbstachtung dieser Kinder nicht abnahm. Im Gegenteil, sie hatten im Vergleich zu ihren arabischen Altersgenossen das Gefühl, ihre Zukunft selbst gestalten zu können. Diese Haltung war vermutlich auf die gesellschaftliche Unterstützung zurückzuführen, die ihnen durch die aktive Teilnahme an der Intifada zuteil wurde. Durch diesen Wandel vom passiven Opfer zum aktiven Mitgestalter wurde die Krise nicht nur ertragen, sondern als eine Form positiver Herausforderung erlebt. Dennoch bleibt die Intensität der erlebten Panik ein entscheidender Faktor. Unter allen traumatischen Erfahrungen hat die direkte Konfrontation mit Folter die gravierendsten psychischen Folgen für palästinensische Kinder. Mitarbeitende des palästinensischen Zweigs der Organisation Defense for Children International haben mit hunderten ehemaligen inhaftierten Kindern sowohl einzeln als auch in Gruppen gearbeitet. Für sie besteht kein Zweifel. Diese Kinder leiden unter psychischen Problemen infolge ihrer Haft und der erlittenen Folter. Viele palästinensische Kinder klagen über Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, für die es laut medizinischen Untersuchungen keine körperliche Ursache gibt. In bestimmten Fällen kommt es bei Jungen zu nächtlichem Einnässen. Einige Kinder haben so große Angst vor Albträumen, dass sie sich vor dem Schlafen fürchten. Lehrer berichten, dass diese Kinder im Unterricht einschlafen. Was diese Realität noch bitterer macht, ist die Tatsache, dass solche Erinnerungen die Kinder niemals verlassen. Sie verblassen nicht einmal im Laufe der Zeit. N.A. wurde im Alter von 16 Jahren für 13 Tage inhaftiert. 20 Jahre später sagt er: "Ich habe immer noch Albträume, in denen die Soldaten kommen, um mich zu verhaften. Ich erinnere mich noch genau an mein erstes Verhör. Obwohl inzwischen 20 Jahre vergangen sind, habe ich das Gesicht und den Körper des Verhörbeamten noch glasklar vor Augen. Jede seiner Bewegungen ist mir ins Gedächtnis eingebrannt." Die Hälfte der interviewten Kinder gab an, nach ihrer Freilassung unter Depressionen gelitten zu haben. Einige von ihnen erlebten sogar einen Nervenzusammenbruch. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Haftzeit langfristige Auswirkungen auf ihr Leben hatte. M.H., der im Jahr 1996 im Alter von 16 Jahren verhaftet wurde und 19 Monate im Gefängnis verbrachte, berichtet: "Ich war ängstlicher geworden, konnte niemanden mehr vertrauen und zog mich immer weiter zurück." E.A., der 1991 mit 18 Jahren für 3 Jahre inhaftiert wurde, sagt: "Nach dem Gefängnis war ich sehr zurückgezogen. Ich mied Menschen und wurde immer misstrauischer. Ich war oft allein und hatte Angst vor anderen." Auch M.W., der 1987 im Alter von 15 Jahren für 48 Tage inhaftiert war, beschreibt: "Es war eine extrem harte Erfahrung. Es ist sehr schwer, das zu vergessen. Ich war lange nach der Haftzeit depressiv und hatte mein Selbstvertrauen verloren." Diese Aussagen stammen von Menschen, die in ihrer Jugend inhaftiert und gefoltert wurden. Obwohl viele Jahre vergangen sind, lassen sie die traumatischen Erlebnisse bis heute nicht los. Tatsächlich leidet mehr als die Hälfte der Befragten immer noch an langfristigen körperlichen Beschwerden, die direkt aus der israelischen Folter oder anderen Formen der Misshandlung resultieren. Doch es stellt sich eine zentrale Frage. Wie überlebten palästinensische Kinder die Haft in israelischen Gefängnissen? Die Forschung über die Resilienz von Kindern gegenüber Gewalt, Misshandlung und Folter in der Haft nimmt stetig zu. Eine umfassende Untersuchung zu den psychischen Traumata, die durch militärische und politische Unterdrückung verursacht werden, identifiziert drei zentrale Faktoren, die die Widerstandskraft dieser Kinder erklären: die Persönlichkeit und Überzeugungen des Einzelnen, das soziale Umfeld vor Ort sowie die Art und Weise der militärischen und politischen Gewalt, die gegen sie angewendet wird. Auch die Mitarbeitenden der palästinensischen Sektion von Defense for Children International betonen eine Reihe ähnlicher Faktoren, die den Kindern geholfen haben, ihre Haftzeit zu überstehen. Die Persönlichkeit des Kindes spielt eine entscheidende Rolle. Ebenso wichtig sind familiärer Rückhalt, die Stärke des sozialen Umfelds, ein weit verzweigtes Unterstützungsnetzwerk sowie starke persönliche Bindungen. Einige palästinensische Kinder waren besser auf die Haftbedingungen vorbereitet als andere. Nicht zuletzt deshalb, weil sie bereits mehrfach direkt mit israelischen Soldaten konfrontiert waren. Die gemeinsame Inhaftierung mit erwachsenen Gefangenen konnte in manchen Fällen ein unterstützendes Umfeld schaffen, das sowohl emotionale Stabilität als auch Motivation zum Lernen und Weiterbilden bot. Zwar tendieren Kinder in solchen Situationen dazu, sich erwachsener zu verhalten, doch dieses Verhalten diente oft dem inneren Schutz. Die wichtigste Stütze für viele war jedoch die Unterstützung durch Gleichaltrige. Insbesondere durch jene, mit denen sie bereits vor der Verhaftung befreundet waren oder aus derselben Stadt oder demselben Dorf stammten. Ehemalige Häftlinge berichteten: Das Wichtigste für uns war, dass wir mit anderen aus unserer Stadt zusammen waren. Und für mich persönlich war die Anwesenheit meiner beiden Brüder der entscheidende Faktor, um die Haft zu überstehen. Einige der Kinder sprachen besonders über die erwachsenen Häftlinge, die für sie Vorbilder und Helden waren, eine lebenswichtige Quelle der Unterstützung und Aufmerksamkeit in einer zutiefst feindlichen Umgebung. Die erwachsenen Gefangenen haben mir sehr geholfen, sie haben meine Persönlichkeit geformt und ich habe von ihnen Erfahrungen in Kultur und Leben profitiert. In ihrer Nähe fühlte ich mich sicherer, ohne ihre Unterstützung hätte ich mich in der Haft verloren. Liebe, Unterstützung, Bestätigung und Ermutigung durch die Familie spielten für viele palästinensische Kinder eine entscheidende Rolle. Selbst die wenigen Kontakte, die sie zu ihren Angehörigen hatten, wurden als äußerst wertvoll empfunden, insbesondere da Familien oft großen Hürden ausgesetzt waren, um ihre Kinder im Gefängnis besuchen oder überhaupt mit ihnen kommunizieren zu dürfen. Man stellte sich vor, wie wichtig ein solcher Besuch für einen 14- bis 17-jährigen Jugendlichen sein muss, wie sehr er Trost und Mut spenden kann. Ehemalige Inhaftierte beschrieben ein drittes zentrales Element, das ihnen Kraft und Motivation während der Gefangenschaft gab: ihr politisches Engagement und die Teilnahme an organisierten Gruppen innerhalb der Gefängnisse. Diese Gruppen organisierten Diskussionsrunden und Lerngruppen, stärkten den Gemeinschaftssinn und halfen einander, inmitten der Härte menschlich zu bleiben. Noch wichtiger war, dass sie unter diesen schwierigen Umständen kollektive Werte bewahrten und weitergaben. Ein Kind erklärte: Was mir Kraft gegeben hat, war mein Gefühl für nationale Identität, meine tiefe Zugehörigkeit und die Loyalität meiner Familie mir gegenüber. Ein anderes sagte: Die größte Unterstützung kam aus meinem politischen Bewusstsein und meinem Glauben an soziale Gerechtigkeit.